Herzlich willkommen zurück, lieber Björn Stützeln. Journalist und Nahost-Experte, ja, weil du das so liebst, diese Bezeichnung. Ja, ich will eigentlich gar nicht, das ist eigentlich auch dem Ernst des heutigen Gesprächs auch gar nicht angemessen. Wir zeichnen auf am 2. Oktober, am sonnigen 2. Oktober, aber das, ihr hört die Folge, die nicht auf Patreon sind, hört die Folge am 7. Oktober, also am zweiten Jahrestag des größten antisemitischen Massakers seit der Shoah. Und ich denke, wir haben uns gedacht, es ist eigentlich im Prinzip 2 Jahre her und kaum jemand redet halt noch über das, was eigentlich am 7. Oktober 2023 in Israel passiert ist. Ich denke, dass die meisten oder dass alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das schon noch sehr gut wissen, dass man das vielleicht Leuten, die das hier hören, nicht unbedingt nochmal ins Gedächtnis rufen muss. Aber vielleicht kennt ihr ja Leute, die das leider auch schon vergessen haben. Und wir erleben seit 2 Jahren einen unfassbaren Irrsinn. Genozidvorwürfe, die nicht zutreffen, Abfeiern von Ermordung oder Verklärung dieses Massakers. Die abstrusesten Verschwörungstheorien ranken sich darum. Und bis natürlich der Jude ist selber schuld, wie immer ganz klassische antisemitische Legende. Und deswegen glaube ich, und es sind auch immer noch bis zu, ich glaube, 50 Geiseln, von denen angenommen wird, dass die Hälfte noch lebt, noch in Geiselhaft der Hamas. Und ja, ich denke, dieser Krieg ist halt auch einfach noch nicht vorbei. Und in Israel ist das, was am 7. Oktober passiert ist, vor 2 Jahren natürlich sehr, sehr präsent. Das ist ein unglaublich dramatischer Einschnitt in das Land, in die Bevölkerung, in die Gesellschaft. Und deshalb denke ich, ist es nicht falsch, darüber noch mal zu sprechen, zumal mit dir, weil du dich sehr gut auskennst mit der Gemengelage im Nahen Osten generell und mit Israel auch im Speziellen. Du warst doch schon sehr oft in Israel. Du warst doch in einem der Kibbutzim, die am 7. Oktober überfallen wurden, also nicht am 7. Oktober, aber davor. Ich glaube, du kennst auch Leute, die in Geiselhaft waren oder auch immer noch sind. Und du warst sehr, sehr früh am Ort des Geschehens, am 8. Oktober. Also einen Tag danach warst du schon auf dem Festivalgelände von dem überfallenen Nova-Festival. Genau.
Genau, ich war da, also um auf den Kibbutz nochmal zu kommen, in Neir Ost. Das ist einer der kleineren Kibbutzim in der Nähe des Gazastreifens, der am 7. Oktober überfallen wurde, hauptsächlich von Hamas, aber auch von Terroristen des islamischen Dschihad und später auch von Zivilisten. In diesem Kibbutz habe ich viele Jahre früher mal gearbeitet, gelebt für ein paar Monate und kannte deswegen oder kenne noch viele der Einwohner, die dort gelebt haben, von denen einige getötet wurden beim Angriff dieser Terrorgruppen am 7. Oktober, von denen einige entführt, verschleppt wurden, mittlerweile freikamen und einige kenne ich auch noch, die noch momentan noch in Geiselhaft und sich im Gazastreifen befinden. Insofern, genau als diese Nachricht damals vor 2 Jahren kam, also ich weiß natürlich, damals am Samstagmorgen aufgewacht bin und man bekam so die ersten Meldungen auf dem Handy zu lesen, dass mal wieder ein Terrorangriff auf Israel gäbe. Zunächst wurden nur Raketen gemeldet. Dann war das erstmal noch kein großes Ereignis. Man hat es noch nicht wahrgenommen in der Schwere, was sich da eigentlich abspielt gerade. Das kam ja erst so nach und nach, dass man realisiert hat, in welchem Umfang dort im Süden Israels angegriffen wurde. Dass dann nicht nur Raketen geschossen wurden, sondern dass tatsächlich Hunderte, ja Tausende Terroristen die Grenze gestürmt hatten. Das war etwas, was unvorstellbar schien, weil eigentlich die israelische Armee sich ja vorbereitet hatte, immer auf einen Angriff der weitaus schlagkräftigeren Hisbollah im Norden oder anderer Terrorgruppen, die aus Syrien heraus operierten, die vom Iran gesteuert wurden, von dieser Achse heraus, wohingegen das in Gaza ja so als manageable galt. Also da hat man gedacht, dass man eben durch die Zuwendungen, die aus Katar in Gazastreifen geflossen sind, die dazu geführt haben, auch dass ja im Gazastreifen durchaus ein ganz erquicklicher Lebensstandard herrschte. Der war, das jetzt von Einschränkungen bei Reise und sowas abgesehen, war da durchaus ein gutes Leben oder ein halbwegs gutes Leben möglich, vor allem im Vergleich zu anderen arabischen Ländern, Syrien zumal, wo seit 2011 brutaler Krieg geführt wurde. Und auch aufgrund dessen hat sich die israelische Armee wohl und auch die israelischen Nachrichtendienste in den Fähigkeiten der oder in den Absichten der Hamas stark getäuscht. Sie dachten, in den Jahren zuvor gab es ja immer die Befürchtungen, die Hamas könnte Entführungen wie damals von Soldaten Gilad Shalit planen mittels Tunnel, die sozusagen dann in diesem relativ sandigen Gelände dort unten, die sie dort graben, dann sich sozusagen mehrere hundert Meter heranpirschen in israelisches Territorium und dann israelische Soldaten oder auch Zivilisten entführen aus diesen Tunneln. Und in den vergangenen Jahren hat die israelische Armee sehr große riesige Ressourcen aufgewendet, um diesen Tunneln, um dieser Gefahr durch Tunnel zu begegnen. Man hat unterirdische Sensoren, Sperranlagen eingerichtet in der Erde, also wirklich für sehr viel Geld dort Sperranlagen errichtet und hat gleichzeitig nicht komplett wahrgenommen, was sich eigentlich oberirdisch abspielt vor aller Augen, dass die Hamas dort nämlich einfach den Sicherheitszaun überrennt. Da kam ihnen zugute, dass das eben an einem Feiertag auch noch stattgefunden hat. Also das ist sozusagen ein Feiertag, wo die israelischen Streitkräfte sozusagen auch nochmal deutlich geringer besetzt waren an den entscheidenden Stellen. Jedenfalls ist es ihnen gelungen, dort israelische Armeeposten zu überrennen an vielen Orten und eben in diese kleinen Communities, in diese kleinen Also in der Regel ist das so in diesen Kibbuzim in der Nähe des Gazastreifens vor allem. Da gibt es dann Sicherheitsteams, die aus den Anwohnern bestehen. In der Regel sind das so ein, zwei Dutzend Leute, manchmal ein bisschen mehr, die sozusagen Waffen haben, die häufig, oder zumindest in einigen Kibbuzim, zentral gelagert werden und dann halt im Falle eines Angriffs, der aber aus israelischer Perspektive in der Regel so von kleineren Zellen erfolgen sollte, dass man sich da verteidigen konnte. Oder dass sie sozusagen die regulären Sicherheitskräfte unterstützen könnten bei der Zurückschlagung eines Angriffs. Und am 7. Oktober war es eben so, dass, weil dort hunderte, tausende Terroristen auch mit schweren Waffen, mit gut ausgerüstet diesen Grenzzaun überrannt hatten, dass auch diese lokalen Sicherheitsteams in einigen Kibbuzim konnten sie den Widerstand leisten und die zurückschlagen, aber den meisten wurden sie einfach überrannt. Also sie waren halt zahlenmäßig und auch von der Feuerkraft her deutlich unterlegen den Angreifern. Und in Yos, also in diesem Kibbuz, wo ich wie gesagt ein paar Monate gelebt habe, vor einigen Jahren dort gearbeitet habe, da haben sie besonders übel gewütet. Also da wurden fast ein Viertel der Einwohner verschleppt oder getötet. Ein großer Teil der Gebäude, in denen die lebten, wurde niedergebrannt. Und ich habe, als ich dann dort ankam, auch später mit vielen Überlebenden des Angriffs natürlich gesprochen. Da war natürlich in diesem Kibbuz auch immer noch mal bei den Bewohnern dieses Kibbuz, bei den Überlebenden auch immer noch mal der Schock festzustellen, dass ein solcher Angriff erfolgt, weil in diesen Kibbuzim, muss man dazu erzählen, sich hauptsächlich Leute gesammelt haben, die der israelischen Linken respektive der Friedensbewegung zuzurechnen sind, die, obwohl sie in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens gelebt haben, obwohl sie dem Raketenterror, der auch Jahre schon vom Gazastreifen ausgesetzt waren, und obwohl jedes dieser Gebäude, dieser Häuser quasi einen kleinen Bunker dran hatte, um diesem Raketenterror auszuweichen, trotz all dieser Angriffe, all diesen jahrelangen Terrors, die Einwohner dieser Kibbuzim immer daran festgehalten haben, in ihrer Mehrheit, wir wollen in Frieden mit den Nachbarn leben, müssen Ausgleich geben und so weiter. Ne? In Yos, also ich war dann, wie gesagt, später nach dem Angriff wieder dort, in diesem völlig zerstörten, verwüsteten Kibbuz. Es gibt dort in der Regel in fast allen Kibbuzim so einen zentralen Speisesaal und auch in Yos, der war dann halt niedergebrannt und im Eingang des Speisesaals gibt's ein schwarzes Brett mit aktuellen Aushängen für die Einwohner dieser kleinen Communities Und an dem Tag, am 7. Oktober, ich habe es dann auch da gesehen, hing noch ein Aushang für eine Demonstration, für so eine Friedensdemonstration, eine gemeinsame israelisch-arabische Friedensdemonstration, in der auch die Einwohner dieses Kibbuz aufgerufen wurden, für den Nachmittag des 7. Oktober. Ne? Und das, also dieses Plakat hing da auch immer noch in dieser völlig zerstörten Eingangshalle. Das hatte natürlich eine sehr starke Symbolkraft. Genau, also das ist etwas, glaube ich, was sich viele Leute nicht mehr bewusst machen, wenn sie darüber reden, oder was jetzt in der Diskussion auch so häufig untergeht, warum eigentlich im Gazastreifen Krieg geführt wird. Also bei all diesen Demonstrationen, die wir momentan erleben auf deutschen Straßen, geht der Anlass, geht der Grund dieses Krieges völlig unter. Also da wird über den 7. Oktober wird, wenn überhaupt, noch gesprochen in irrer verschwörungstheoretischer Manier, dass das eben ein inszenierter Angriff gewesen sei, dass die israelische Armee durch Friendly Fire die eigenen Leute getötet hätte und so weiter. Und das ist natürlich, man weiß, dass es natürlich Irrsinn ist, dass das nur die Rechtfertigung für den Antisemitismus dieser Leute ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, das auch immer nochmal klarzustellen. Also ich war, wie du es gesagt hast, war 24 Stunden später dann vor Ort. Wir sind früh oder ja, um 5 am Sonntag damals hingeflogen, ich und meinem Kameramann, und wir waren dann am Vormittag dann an dem Gelände des Nova-Festivals. Dort lagen überall noch die Leichen der Hamas-Terroristen herum, die gut ausgerüstet waren, die gute Plattenträger hatten, die gute, generell eine gute Ausrüstung hatten, viel Munition dabei hatten, die viel Proviant dabei hatten, die auch den zerschossenen Fahrzeugen, ihren Pickups, die da noch überall rumlagen. Da war wirklich große Massen an Proviant, an Wasser, Energy-Riegel und so weiter dabei. Und ihnen war es. Sie hatten sich darauf vorbereitet, da wirklich noch einen längeren Kampf zu liefern. Und das hatten sie tatsächlich dann auch, hatten sie tatsächlich auch geschafft. Also nach diesem unmittelbaren Einmarsch, nach diesem blitzartigen Überfall, haben sie sich noch lange, teilweise haben sich ja einige noch wochenlang versteckt auf diesem, in diesem Gelände, noch später gefunden, aber mindestens 48 Stunden lang hatten sich da wirklich noch Zellen dann aufgehalten und sich Feuergefechte geliefert mit den israelischen Sicherheitskräften. Das zeigt einfach, wie sehr auch die israelischen Sicherheitskräfte völlig überrascht waren von der Lage und wie lange es gedauert hat. Und als ich dort ankam, war es das erste Mal, dass, als ich mit israelischen Soldaten gesprochen habe, dass ich gefühlt hatte, dass die verunsichert sind. Das war was anderes als in den normalen, in Anführungsstrichen, Kriegen, die Israel so führt, wo ja sozusagen ein gewisses Selbstvertrauen der israelischen Sicherheitskräfte immer festzustellen war. Die wussten schon, so schlimm das auch ist, aber wir kriegen das irgendwie geregelt. Und da in diesen ersten 24, 48 Stunden hatte ich so das Gefühl, da ist auch, das war ein großer Schock für die Sicherheitskräfte auch. Also die waren wirklich konsterniert. Was dann auch der Grund war, warum wir da halt relativ schnell auf die an die Tatorte dort konnten, weil sich da im Prinzip niemand noch richtig gekümmert hat, ob überhaupt erstmal Checkpoints einzurichten oder irgendwas. Die waren tatsächlich noch eine starke Konfusion der israelischen Sicherheitskräfte. Es hat eine Weile gedauert, bis sie die Lage wieder unter Kontrolle hatten. Zwar länger als 24 Stunden. Das ist in einer solchen Situation, also man hat Tausende dieser Terroristen, die über die Grenze kommen, an sehr vielen Orten gleichzeitig. Man darf nicht vergessen, die sind ja wirklich weit vorgerückt. Die haben zunächst diese Kibbuzim überrannt.
Die sind in unmittelbarer Grenznähe, die Kibbuzim.
Unmittelbar in Grenznähe sind, also genau wie gesagt, hier aus ist nicht mal ein Kilometer oder so, liegt das dann halt von der Grenze am Gazastreifen entfernt. Da waren die natürlich sofort, sind dann aber durchaus auch weitergekommen. Also sind bis nach Sderot, also das ist so die erste ein bisschen größere Stadt im Norden des Gazastreifens, und im Süden sind sie bis nach Ufakim gekommen. Also auch so eine auch ein bisschen größere Stadt schon. Das heißt, die wurden dort erst gestoppt von den ersten Sicherheitskräften, und in den Kibbuzim, die waren dann 7, 8, 9, manche noch mehr Stunden auf sich allein gestellt. Die Einwohner haben sich dort dann verbarrikadiert, haben da um Hilfe gerufen, haben die ganze Zeit über WhatsApp und andere Kommunikationsmittel mit ihren entweder Angehörigen oder versucht, mit Sicherheitskräften zu kommunizieren, denen ihre Lage mitzuteilen, zu sagen, wo sie sind. während draußen die ja diese marodierenden Terroristen herumzogen, auf Leute geschossen haben, versucht haben, die Leute, die sich in Bunkern verstecken, die herauszubekommen. Ich muss dazu sagen, diese Bunker, das darf man sich jetzt nicht als schwere Anlage vorstellen, sondern das sind im Prinzip kleine Anbauten an diesen Häusern, die dazu gedacht sind, als schnelle Unterkunft im Falle eines eines Raketenangriffs, dass man sozusagen vor Splittern geschützt ist von einschlagenden Raketen. Das sind keine Bunkertüren, die verschließbar sind von innen. Mhm. Zumindest nicht die allermeisten. Das heißt, die Leute haben sich dann da zwar reingeflüchtet, hatten dann aber das Problem, dass sie die Türen nicht zuhalten konnten oder es nicht entsprechend verbarrikadieren konnten von den eindringenden Terroristen. Manche haben es geschafft, einige konnten es behelfsmäßig dann diese Türen verschließen oder verrammeln oder weiß nicht wie. Andere haben es mit purer Körperkraft dann versucht zuzuhalten, wobei es auch in Austin auch Fälle gab, da auch ein älteres Ehepaar, der man hatte dann auch lange versucht, sie da mit aller Kraft das versucht zuzuhalten, ist dann natürlich aber irgendwann nicht mehr geschafft und wurde dann auch erschossen und solche Fälle gab es dann eben zuhauf. In einem anderen Fall, da wurde jemand, den ich auch aus New Orleans von vor einigen Jahren noch kannte, Johnny, der sich mit seiner Familie auch in den Bunker geflüchtet hatte, das verbarrikadiert hatte, mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern. Das wurde dann in die Luft gesprengt, der Bunker von der, also die haben dann direkt mit RPGs da drauf geschossen und mit Sprengstoff an diesen Bunker sozusagen in die Luft gesprengt und haben da den sozusagen in Flammen gesetzt dadurch, wodurch die Leute dort in dem Bunker verbrannt sind. Also dieses Wüten, diese Mordlust, die da zutage getreten ist, das ist auch etwas, was man sich, glaube ich, nochmal wirklich immer nochmal vor Augen führen muss, wenn man darüber spricht, was an diesem Tag passiert ist, warum es eine solche Reaktion auch der israelischen Gesellschaft darauf gegeben hat, dass nämlich eben gerade diese Leute, die sich immer für Frieden eingesetzt haben zwischen Israelis und Palästinensern, dass gerade die Ziel eines solch barbarischen Massakers wurden, das hat die israelische Gesellschaft wirklich in einen schweren Schock versetzt. Genau, dann nochmal zu diesen angeblichen Inside, dass das sozusagen Friendly Fire oder von Israel initiierter Angriff gewesen sei unter falscher Flagge oder was auch immer dafür Bullshit erzählt wird, dass da israelische Kampfhubschrauber eigentlich für die Mehrzahl der Toten verantwortlich seien und so weiter. Also natürlich gab es in diesen ersten 24, 48 Stunden, was ich erwähnt habe, natürlich war das eine enorm chaotische Lage. Und natürlich inmitten all dieser Kämpfe ist es enorm schwierig, dann auch für reagierende Sicherheitskräfte da erstmal Freund und Feind auseinanderzuhalten. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass da auch mal jemand durch Friendly Fire sozusagen getötet wird. Aber zum einen ist es ja kein Grund, da die Hamas davon irgendwelche Schuld für diesen Angriff freizusprechen, wenn beim Versuch der Geiselbefreiung sozusagen oder bei der Unterbindung eines solchen terroristischen Angriffs dann Zivilisten sterben. Und zum anderen ist es natürlich nicht so, dass die Mehrzahl der über 1000 Leute, die da bei diesem, die an diesem Tag getötet wurden, durch Friendly Fire ums Leben kamen. Also die Behauptung, da wären Kampfhubschrauber quasi wären da lang geflogen und hätten dann da die Geiseln getötet und so weiter, das entspricht halt einfach nicht der Wahrheit. Also das kann man wirklich forensisch nachweisen, wenn man sich einfach mal die Schadensbilder anguckt, die da vorherrschen. Ne? Also das ist das meiste, was da das sind also gerade am Nuva Festival waren es hunderte Autos, die da in Brand gesteckt wurden, die zerschossen wurden, aber eben aus Kleinkaliberwaffen, nicht von der Hellfire oder von schweren Maschinengewehren aus Kampfhubschraubern. Also dann bleibt dann von so einem Auto nicht mehr viel übrig, ne, wenn das da zerfetzt wird. Insofern ist das eben alles ist das eben auch alles ein Versuch der Freunde dieser Mörderbanden, dieses Massaker, wenn man es nicht direkt feiert, dann doch irgendwie Israel in die Schuhe zu schieben. Und das ist, wie gesagt, ein Versuch der Geschichtsumschreibung, den man jetzt immer häufiger sieht. Ich glaube auch, dass es deswegen am zweiten Jahrestag nochmal wichtig ist, dem nochmal entgegenzutreten.
Ja, also genau, wie ich es auch eingangs gesagt habe, über die Ursache, über den Grund dieses Krieges wird ja kaum noch geredet. Also wenn, dann wird das so Pflicht erfüllt, so, ja, am 7. Oktober, da war auch was und dann aber Israel. Und dann, das ist halt natürlich, und ich kenne das natürlich auch, es wird ja auch gerne, ich erinnere mich da, jetzt jährte sich ja auch zum 24. Mal der Jahrestag des Anschlags, also von 9-11, des Anschlags aufs World Trade Center und Pentagon und war ja auch, ich erinnere mich da auch noch dran, du erinnerst dich da wahrscheinlich auch noch dran, dass ja auch danach dann wurde ja sehr schnell vergessen, was den kriegerischen Handlungen der USA dann in Afghanistan, ja, aber den Irakkrieg können wir uns streiten irgendwie, machen wir jetzt nicht, aber das war ja auch, trotzdem gehörte das mit auch dazu, zu den Nachwirkungen von 9-11. Da wurde aber auch sehr schnell gar nicht mehr über die Ursachen eigentlich gesprochen, und das erinnert mich jetzt frappierend wieder dran, dass diese ganzen beschissenen Friedensmoralapostel und diese ganzen sogenannten Ostexperten bis hin zu den eigentlich offenen Antisemiten, die da ja schon am 8. Oktober eigentlich schon ihre Freude über das kundgetan haben. Und das sind ja durchaus honorige Leute. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Neonazi-Banden aus dem Vogtland, die sich auch darüber gefreut haben natürlich, die aber gesellschaftlich keinerlei Standing haben, sondern es waren ja in den USA zum Beispiel irgendwelche Harvard-Professoren oder Judith Butler oder so, die dann das sich so selbst rationalisieren mussten, die gesagt haben, die Vergewaltigung israelischer Frauen, da gibt's auch gar keine Beweise, bitte bringt mir die Beweise, oder irgend so ein durchgeknallter Professor, ich weiß nicht, an welcher Hochschule es war in den USA, der gesagt hat, Decolonization is not a metaphor. So ist das halt. So sieht Dekolonisation aus. Ist halt kein Seidendeckchen sticken, um mal es mit Mao zu sagen. Und trotzdem mussten diese Leute mussten ja dann diese unfassbare barbarische Gewalt, die da ausgeübt wurde, mussten sie ja trotzdem irgendwie. Entweder haben sie gesagt, ja, das sowas kommt halt von sowas, ne? Das ist ja die Vorgeschichte, bitte nicht vergessen, bitte. Der ganze Genozid, der seit 1948 anhält, ja, wo sich die palästinensische Bevölkerung seltsamerweise verfünffacht hat. Es musste dann halt irgendwie versucht werden, es auszublenden, weitestgehend. Also das ist ja diese Schizophrenie, die auch bei diesen Leuten immer eine große Rolle spielt. Dieses einerseits findet man das schon richtig, was da passiert. Andererseits hat man schon noch irgendwo, auch als Amt- und Würdenträger, eine gewisse Ahnung, dass das eigentlich zu krass ist, um das zu rechtfertigen. Also muss man irgendwie sich so einem Trick bedienen und zu sagen, ja, aber Nova Festival, das waren israelische Kampfhubschrauber, die Mehrheit der Leute da getötet hat. Das war ein Inside-Job. Friendly Fire und Vergewaltigung von israelischen Frauen. Sonst immer MeToo, auf jeden Fall. Aber da bitte nicht. Da bitte nicht. Und das ist halt so eine Strategie, die Antisemiten eigentlich immer anbringen. Man dreht sich das, der Antisemitismus ist ja, es gibt ja keinen Antisemitismus der Vernunft, auch wenn Hitler sich das gewünscht hat. Aber das ist ja immer, es ist ja irrational. Antisemitismus ist ja ein ungeglaubter Glaube. Und dementsprechend findet man da auch ein einziges, also es ist ein großes, großes Potpourri von verschiedenen, so man dreht sich das so hin, man dreht sich die Welt halt so, der Antisemit dreht sich die Welt so, wie er sie halt haben möchte, und deswegen ist das, gibt es auch keine, es gibt ja auch kein, innerhalb dieser Base, die ziemlich groß ist, gibt es ja keine Kongruenz irgendwo. Es gibt diejenigen, die sagen, es war ein Inside-Job, diejenigen, die sagen, ja, nö, das, so sieht halt Dekolonisierung halt schon aus, oder die gar nicht mehr darüber reden und sagen, der Genozid in Gaza. Während halt das, was die Hamas begonnen hat am 7. Oktober, ist, das erfüllt alle Kriterien eines Genozids, alle Kriterien eines beginnenden Genozids, nämlich wahllos Juden zu töten, aufgrund dessen, dass sie Juden sind. Egal, ob das linke Juden sind, die sich für Frieden mit den Palästinensern, mit der arabischen Welt einsetzen, oder ob es halt Netanyahu-Anhänger sind oder ganz weit rechts stehende ultraorthodoxe Juden. Es ist scheißegal. Es geht darum, Juden zu töten, weil sie Juden sind. Und das ist halt, das ist das, was ein Genozid halt ausmacht. So, und das. Das
eben nur gestoppt wurde durch die Waffengewalt der israelischen Armee. Das darf man, wie gesagt, eben auch nicht vergessen. Ne? Natürlich kam nicht irgendwie die internationale Gemeinschaft oder sonst wer zu Hilfe. Also natürlich schon aus logistischen Gründen nicht, aber ich würde auch nicht darauf zählen, dass es andernfalls irgendwie geschehen wäre, sondern es war natürlich allein die Waffen des jüdischen Staates, die diesen laufenden Genozid abgebrochen haben in dem Moment, ne, in dem man sozusagen dann den Angreifern da in den Arm gefallen ist, auch wenn auch viel zu spät und nach viel zu viel Blutvergießen, nachdem 1000 Israelis getötet wurden, nachdem 250 eben verschleppt wurden, dass diese Wehrhaftigkeit des israelischen Staates, die wurde ja an diesem Tag tatsächlich stark auf die Probe gestellt. Und ich habe es dann ja, wie gesagt, ja nur aus der Ferne dann verfolgen können, weil ich eben dann dort war. Aber ich habe natürlich dann auch in Deutschland sofort in den Stunden, in den Tagen danach dann die ersten Demonstrationen gab, in denen dann auf einmal schon demonstriert wurde gegen den ja sozusagen dann antizipierten Gegenschlag Israels, in dem dann halt gesagt wurde, ja, jetzt Solidarität mit Gaza und keine Ahnung was, ne? Da gab es in den ersten 48 Stunden gab es überhaupt keine Reaktion, die sozusagen stark über das israelische Kernland hinausgehen. Da gab es vielleicht ein paar Luftschläge, die verhindern sollten, dass halt da noch mehr Terroristen eindringen, aber da gab es noch keine größeren Aktionen, einfach weil man da noch viel zu sehr beschäftigt damit war, erstmal überhaupt diese ganzen Terroristen, die ja wirklich auf der gesamten Breite des Gazastreifens nach Israel eingedrungen waren, zurückgeschlagen. Die haben dann in den Tagen danach erstmal mobilisiert. Dann haben sich Hunderttausende Israelis Reservisten gemeldet. Es kamen viele Juden aus dem Ausland, sind nach Israel zurück, um sich dann freiwillig zu melden als Reservisten. Die israelische Armee war dann auch am Anfang überfordert mit der Logistik all dieser Reservisten in so kurzer Zeit. Also haben sich dann ganz viele freiwilligen Initiativen gebildet, die erstmal die Reservisten sozusagen mit dem Nötigsten versorgt haben, also mit Nahrung, mit Hygieneartikeln und so weiter, weil das auch etwas war, was in einer so kurzen Zeit gar nicht gestemmt werden konnte von der israelischen Armee, die halt auf einmal auf ein Vielfaches sozusagen ihrer eigentlichen Mannstärke angewachsen war. Und auch die Mobilisierung ihrer eigenen Verbände, ihrer gepanzerten Verbände, hat da eine ganze Weile gedauert, weil die auch nicht darauf vorbereitet waren. Also wie gesagt, im Gazastreifen dachte man, dass man die Gefahr halt eigentlich unter Kontrolle hat, dass man, ja, da werden halt immer mal ein paar Raketen geschossen und vielleicht kommt auch einmal mal durch einen Tunnel durch, aber irgendwie im Wesentlichen kriegt man das schon hin. Aber mit so einem groß angelegten Angriff hat man halt überhaupt nicht gerechnet.
Ja.
Und deswegen hat das, wie gesagt, diese militärische Antwort hat da auch eine ganze Weile gedauert. Also ein paar Tage später ist dann auf so einem Feld in der Nähe des Gazastreifens, wo dann so ein riesiges Aufmarschgebiet war der israelischen Armee. Also sowas hatte ich tatsächlich auch vorher noch nie gesehen. Da waren wirklich hunderte Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge, die da aufgefahren sind. Mhm. Und das hat halt eine ganze Weile gedauert. Und dann ist einem aber auch nochmal bewusst geworden, gerade wenn man jetzt so den Vergleich mit der Ukraine sieht, wie klein dieses Land ist, wie klein Israel ist. Das ist ein riesiger Verband, also wirklich, wie gesagt, hunderte Fahrzeuge, die halt auf trotzdem natürlich sehr engem Raum dann da operieren und dann so auf diesem Feld zusammengezogen waren. Aber sowas habe ich in der Ukraine hat man halt sowas nie gesehen, dass ein solcher riesiger Verband da quasi erstmal natürlich, weil die auch mit einem anderen Gegner zu kämpfen haben, aber da sozusagen statisch da aufgefahren wird. Aber das war, wie gesagt, 3-4 Tage nach dem 7. Oktober. Das hat eine ganze Weile gedauert. Mhm. Es gab dann erste kleinere Luftschläge in den ersten Tagen und dann halt so kleinere Ground Incursions. Also sind halt mal rein mit einigen Spezialkräften, sind halt 3, 4, 5 Kilometer vorgerückt. Und dann wieder sich zurückgezogen, häufig auch in der Nacht, also die israelischen Spezialkräfte, um zu schauen, wo hat die Hamas, wo haben die ihre Verteidigungsstellungen aufgebaut, wo müssen wir aufpassen, wo sind mögliche Sprengfallen, wo sind Hinterhalte gelegt für vorrückende gepanzerte Truppen. Und das hat, ja, glaube ich, knapp 3 Wochen gedauert, bis dann tatsächlich diese Bodenoffensive gestartet ist. Die wurde ja sehr, sehr lange verzögert. Und in dieser Zeit, ja, wie gesagt, hat man ja versucht, noch erstmal die Geiseln zu lokalisieren. Ne? Das ist ja auch etwas, was auch so immer wieder unterschlagen wird bei dieser ganzen Diskussion darum, warum dieser Krieg geführt wird, dass Hamas halt immer noch Geiseln in ihrer Gewalt hält. Also von welchem Staat wird es ansonsten verlangt, dass er mit einer Terrorgruppe sich gut stellt, die immer noch Dutzende der eigenen Staatsbürger in seiner Gewalt hält. Also,
als ob das irgendwer bezüglich des IS gemacht hat oder beim Boko Haram oder Al-Qaida. Also ich meine, das ist ja, dass die Hamas ja überhaupt so als, gut, sie ist ja de facto auch irgendeine Art Regierung in diesem Unstaat namens Gaza. Aber sie ist halt, sie ist halt eine terroristische Organisation. Da gibt es überhaupt keine Zweifel dran. Auch dieses, was in Europa auch jahrelang gemacht wurde bezüglich der Hisbollah. Ja, es gäbe da einen politischen und militärischen Flügel und der militärische Flügel, das sind Terroristen, aber der politische Flügel, das ist ja was anderes, bis man sich da irgendwann dazu mal durchgerungen hat, dann die Hisbollah als Ganzes als terroristische Vereinigung zu deklarieren. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Irrsinn sondergleichen. Also, das ist ja unglaublich.
Ich vorstellen, da sind, wie gesagt, immer noch Dutzende Staatsbürger Israelis, die da seit 2 Jahren jetzt in den Kerkern dieser Terrortruppe sitzen und da gefangen gehalten werden. Ja. Und die halbe Welt fordert, dass Israel die Waffen niederlegt und das ist und schreit Genozid und so weiter. Ne? Und kaum jemand interessiert sich dafür, dass da Menschen sitzen, die da verschleppt wurden aus dem einzelnen Grund, dass sie Juden sind und dass sie dass man Israel vernichten will.
Ja, deswegen meine ich ja, also Antisemitismus ist ja nicht logisch, das ist ja nicht rational. Also das ist ja ein Wahngebilde und das ist eine kollektive Massenpsychose, die sich da rausentwickelt hat. So. Also
genau, also wie gesagt, das finde ich, dass dieses, dass bei all diesen Plänen, Initiativen, die immer wieder vorgestellt werden, darf man eben, wie gesagt, nicht vergessen, dass Israel ja auch unter diesem Zwang steht, die eigenen Staatsbürger zurückzubringen, den Staat, der die aufgibt, der da sozusagen das nicht zur obersten Priorität macht, der hat ja auch seine eigene Daseinsberechtigung verwirkt. Insofern kann Israel auch gar nicht anders, als da weiter militärisch vorzugehen, darauf hinzuwirken, dass sozusagen, dass diese Staatsbürger freikommen. Das andere Ziel ist eben natürlich eine Zerschlagung der terroristischen Infrastruktur in Gaza. Und das bedeutet natürlich vor allem die Hamas, das bedeutet auch diese ganzen unzähligen anderen kleineren Gruppen zu zerschlagen, die da operieren. Und im Endeffekt natürlich irgendwann auch das ist vielleicht eine größere Aufgabe, eine Entnazifizierung dieses ganzen Landstrichs. Man darf ja nicht vergessen, dass es eben nicht nur die Hamas und diese anderen Gruppen waren. Das sind diejenigen, die als erstes damals am 7. Oktober über den Zaun gekommen sind, die Grenzanlagen gestürmt haben, die Verteidigungsanlagen ausgeschaltet haben. Aber ihnen folgten tausende sogenannte, und nicht sogenannte, sondern de facto Zivilisten aus dem Gazastreifen, die dann auch plündernd und mordend in diese Kibbuzim gezogen sind. Also mir hat eine Überlebende aus Neos dann auch erzählt, wie die sich auch verschanzt hatten in ihren Bunkern mit ihrer Familie und die dann über die Überwachungskamera sehen konnten, wie sich Leute nähern. Zunächst haben sich bewaffnete Hamas-Terroristen genähert, die sind dann weitergezogen, als sie gemerkt haben, dass sie nicht in den Bunker können. Und dann kamen irgendwann Stunden später singend jugendliche Frauen, teilweise ja Kinder an, die aus dem Gazastreifen kamen und die da lachend vorbeigelaufen sind an den Leichen, die dann noch auf den Wegen lagen und die dann halt auch in ihr Haus kamen und sich da an den Sachen glücklich getan haben, geplündert haben, dann so die Kleidung der Frau mitgenommen haben. Also das ist tatsächlich, das hat dann halt auch wieder so einen Pogrom-Charakter, wo dann halt auch nochmal so gebrandschatzt, geplündert wurde, neben den ganzen Morden und Vergewaltigungen und Entführungen. Man darf sich auch nicht darüber täuschen, dass es im Gazastreifen, dass es eben nicht nur eine Herrschaft einer Terrorbande ist, die gewiss auch brutal gegen Dissidenten vorgeht, die es da auch gibt im Gazastreifen, aber dass es eben auch eine erhebliche Zustimmung dazu gibt und auch an diesem Massaker in großem Umfang Zivilisten oder ja so der allgemeine Bevölkerungsdurchschnitt teilgenommen hat. Da sind Videoaufnahmen von Leuten, die da auf Krücken, ältere Menschen, die auf Krücken da die Grenze überquert haben, um sich da an diesen Plünderungen zu beteiligen, an diesen Brandschatzen und Morden. Und also wie die dort gewütet haben, das ist diese zerstörten Kibbuzim, ja, wirklich viele besucht, die da in der Grenznähe sind, wirklich die Häuser niedergebrannt. Man ist da, also vor allem in den ersten Tagen, wirklich wirklich durch Blutlachen gelaufen. Es ist wirklich Ströme voller Blut, die da in diesen Kibbuzim flossen. Die Leichen lagen dort überall herum. Und in solchem apokalyptischen, grauenhaften Szenerie muss man sich vorstellen, da laufen dann Jugendliche lang und trällern irgendwelche Lieder. Ne? Also das gibt, glaube ich, auch nochmal gut Auskunft über den Geisteszustand der Leute oder die da oder was da sozusagen herangezüchtet wurde in Gaza. Deswegen ist da, was meinte ich mit einer Entnazifizierung, ist glaube ich nicht einfach nur damit getan, dass die Hamas die Waffen niederlegt, was ja sozusagen überhaupt erstmal die eine Grundbedingung wäre, dass man überhaupt über irgendwas reden kann. Sondern man kann es ja den Israelis auch nicht zumuten, mit diesen Leuten weiterhin in Nachbarschaft zu leben, die dort so etwas verübt haben und denen halt weiter zugestehen, selber Waffen zu tragen, diese Leute. Ne? Also dass man sozusagen dann, ja, das ist ja völlig unvorstellbar. Was man sozusagen dann auch schnell gesehen hat in diesen ersten Tagen, dass es damals zumindest von offizieller Seite aus Deutschland noch relativ schnell Solidaritätsbekundungen gab und so weiter. Und das dann aber auch geendet hat nach einigen Wochen, Monaten, als dann die israelische Bodenoffensive begann, als dann klar wurde, ja, jetzt sterben auch auf palästinensischer Seite Zivilisten, weil natürlich in einem solchen Umfeld, in solchem urbanen Konflikt, natürlich ist völlig ausgeschlossen, dass da nicht auch Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen werden. Dann blieben eben diese Solidaritätsbekundungen, wurden dann spärlicher, und dann irgendwann in den Folgemonaten wandelte es sich ja dann immer mehr in Kritik und tatsächlich dann irgendwann auch in einen gewissen Boykott, in dem man dann Israel Waffenlieferungen und versagt hat, angefragte Waffenlieferungen. Und das ist etwas, ja, was wie gesagt sehr perfide ist. Was mich dabei auch noch besonders verwundert, ist auch, wie sehr sich dieses Genozidgeschrei, auch wenn es das am Anfang natürlich auch schon gab, aber wie sehr sich das nochmal intensiviert hat in den Wochen, Monaten, und wie, auf welchem Höhepunkt das, wenn man das, glaube ich, jetzt so diese Demonstrationen, die es in Deutschland gibt, mit vielen Zehntausenden Teilnehmern, die alle irgendwas von Hungersnot und Genozid und so weiter schreien. Das verwundert mich insofern ein bisschen, weil, ohne die Lage in Gaza schönreden zu wollen, da sterben sicherlich auch immer noch Menschen, aber der Großteil der Toten, der absoluten Toten, auf palästinensischer Seite, die gab es in den ersten Wochen und Monaten, als die israelische Armee, also vor allem die israelische Luftwaffe und Artillerie, als sie dort die Ziele bombardiert haben, die sie als besonders wichtig erachtet haben für einen Vormarsch. Also als die halt tatsächlich dann mit diesen 2000-Pfund-Bomben und so weiter erstmal die großen Hochhäuser an Gaza weggebombt haben oder generell Häuser, von denen aus man einen guten Überblick hatte, die als strategisch wichtige Punkte gelten können, von denen aus die eigenen Truppen hätten angegriffen werden können. Also in dieser Zeit des intensiven Bombardements, also Ende 2023, Anfang 2024, da sind die meisten im Gazastreifen gestorben. Nicht in den Folgemonaten und auch nicht jetzt. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass die Kämpfe ja auf einer sehr niedrigen Intensität angekommen sind. Das ist nicht so, dass da noch wirklich sehr viel gebombt hat. Das hat unterschiedliche Ursachen. Zum einen sind eben die strategischen Ziele deutlich weniger geworden mittlerweile. Zum anderen gibt es auch Munitionsrationierung auf israelischer Seite. Und trotzdem wird eben auf diesen ganzen Demos und auf diesem ganzen Irrsinn, den man jetzt so auf den Straßen in westlichen Hauptstädten und anderswo erlebt, die ganze Zeit davon geredet, dass ein ongoing Genocide und mit wirklich völlig erfundenen Fantasiezahlen von Toten operiert wird, ja, und gestellt wird, dass es jetzt momentan die Lage ganz besonders dramatisch war. Also für die, wenn es tatsächlich nach den Toten und verletzten Zahlen geht, waren tatsächlich die ersten Wochen und Monate für die Palästinenser deutlich schlimmer, weil da, wie gesagt, am meisten die Kämpfe am intensivsten waren. Aber dann merkt man eben, wie sehr das losgelöst ist von der tatsächlichen Lage. Jetzt geht es tatsächlich anscheinend diesen Fürsprechern dieser Mörderbanden tatsächlich nur darum, noch den in Bedrängnis geratenen Truppen dort im Gazastreifen, denen sozusagen dann propagandistisch zu Hilfe zu kommen, indem man dann da Israel Genozid unterstellt.
Ja, also genau, das ist tatsächlich so, also diesen Propagandakrieg im Westen, den hat die Hamas nun gewonnen. Das dürfte jetzt nicht überraschen. Die Palästinenser freuen sich ja seit Jahrzehnten großer Beliebtheit, nicht nur im linken oder im linksliberalen Spektrum, sondern auch weit darüber hinaus. Nur trotzdem ist es ja so, dass die Hamas, warum es jetzt auch deutlich weniger Tote gibt auf palästinensischer Seite, liegt auch daran, dass die Hamas einfach aus dem letzten Loch pfeift, dass sie von der Hisbollah und von den Houthis nicht mehr viel zu erwarten haben, dass der Iran geschwächt ist durch diesen 12-Tage-Krieg im Sommer. Und dass die Hamas insgesamt auch viele Führungsfiguren verloren hat und dass sie auch in der arabischen Welt zunehmend isoliert werden oder zunehmend isoliert sind. Und es wird eine Neuordnung des Nahen Ostens geben. Darüber können wir vielleicht am Ende ja nochmal kurz sprechen. Aber das ist tatsächlich einer der Erfolge der israelischen Kriegsführung. Und Israel hat da auch nicht wenige und vor allem nicht irrelevante arabische Staaten hinter sich, die die Hamas einfach fallen gelassen haben. Und ich glaube, das ist auch einfach
auch
so, also je mehr dieser Krieg sich dem Ende nähert und es tatsächlich irgendwann zu einer Lösung kommt, die für alle Beteiligten irgendwo außerhalb, außer natürlich Hamas und ihre Klaköre, befriedigend ist, desto mehr, desto schlimmer und desto lauter wird das Geschrei, um halt sozusagen wirklich die letzte Propagandaschlacht führt man halt noch mit allen Mitteln. So, das ist jedenfalls mein Eindruck. Also korrigiere mich da gerne, wenn du guckst so skeptisch.
Ich gucke so skeptisch, weil natürlich ist es so, dass die Hamas einen großen Teil ihres militärischen Personals verloren hat, dass wahrscheinlich viel Infrastruktur zerschlagen ist. So ganz aus dem letzten Loch pfeifen bin ich mir nicht so sicher, weil das, weil natürlich trotzdem 2 Jahre später immer noch der Fakt steht, dass immer noch israelische Geiseln festgehalten werden und immer noch israelische Soldaten sterben. Also es gibt natürlich immer noch Kämpfe. Die sind natürlich auf einem deutlich niedrigeren Niveau, auf einer deutlich niedrigeren Intensität als vor 2 Jahren. Aber es gibt eben immer noch Kämpfe, weil diese kleineren Hamas-Gruppen, die dann lokal operieren, offensichtlich immer noch so gut organisiert sind, dass sie immer noch einen Widerstand organisieren können gegen vorrückende israelische Truppen, die immer noch sich verschanzen in irgendwelchen Tunnelanlagen, die immer noch Überraschungsangriffe, die immer noch mit vor allem mit Sprengfallen den israelischen Truppen Verluste zufügen. Und das ist, wie gesagt, natürlich ist es nicht mehr annähernd die Schlagkraft wie noch vor 2 Jahren, aber sie sind eben, wenn man bedenkt, dass es ein sehr kleiner Landstrich ist, 40 Kilometer lang so, ne? Und da ist also auf einem sehr kleinen Territorium und dennoch ist es den israelischen Streitkräften bisher nicht gelungen, die komplett zu zerschlagen, eben auch aufgrund internationalen Drucks und so weiter. Aber es ist schon sehr, wir sagen, es ist ein sehr schwieriges Umfeld trotzdem für die israelische Armee immer noch. Also wie gesagt, es sterben immer noch israelische Soldaten dort, ne? Man darf das auch nicht unterschätzen. Also es ist ja nicht so, dass die komplett die Waffen niedergelegt hätten. Und was vielleicht, was man vielleicht noch zu den arabischen Staaten, da gibt's natürlich schon seit dem 7. Oktober vor 2 Jahren immer wieder Initiativen auch arabischer Staaten für Geiseldeals, für vielleicht auch für ein danach und so weiter. Und jetzt mit einem wieder neu aufgelegten 2021-Punkte-Plan, davor gab es schon mal einen 7-Punkte-Plan für den Gazastreifen. Das sind immer alles sehr schöne Versprechungen. Das sind immer sehr schöne Sachen, die auch natürlich den Angehörigen der Geiselfamilien viel Hoffnung machen. Aber bis das nicht umgesetzt wird, würde ich davon immer, wäre ich immer sehr skeptisch, da irgendwie noch große Hoffnung reinzustecken in den Erfolg solcher Versprechungen. Letztendlich ist das Einzige, was bisher gewirkt hat, dass die Hamas sich auf einige Deals eingelassen hat, in denen immer mal wieder Geiseln freikamen, immer nur das Vorrücken der israelischen Armee gewesen. Das war das Einzige, was dazu gewirkt hat, dass man sie zu einem gewissen Einlenken bewirken konnte. Und auch jetzt weiß ich nicht, warum sie einem Deal zustimmen sollten, bei dem sie de facto ihre eigene Entwaffnung, ihre eigene Entmachtung, ihr Exil und so weiter festschreiben würden. Also ich hoffe natürlich, dass es der Fall ist, dass ich mich irre, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Dass auch das Einwirken arabischer Staaten hatte halt, glaube ich, auch seine Grenzen. Also selbst Katar dürfte da halt im Endeffekt, auch wenn sie der Hauptfinanzier dieser ganzen Infrastruktur im Gazastreifen waren und vielleicht noch sind, hat das eben da doch seine Grenzen, wo es dann um das nackte Überleben der Terroristen geht. Insofern weiß ich nicht, ob da der aktuellste Plan, der dann wieder gerade überall groß angekündigt wird, ob das halt wirklich Erfolg bringt. Ich würde es mir sehr wünschen. Wie gesagt, da sind auch noch Leute in Geiselhaft, die ich auch noch kenne aus meiner Zeit, David Cunio, mit dem ich früher mal Fußball gespielt habe. Der ist auch seit dem 7. Oktober verschleppt. Sein Zwillingsbruder, der hofft natürlich immer wieder auf irgendein Lebenszeichen, also auch dieser psychische Terror für die Angehörigen, wenn dann kleinste Informationsschnipsel veröffentlicht werden, wenn die Hamas dann irgendwelche zynischen Videos veröffentlicht. Man erinnert sich an dieses bekannteste Beispiel, an dieses Psychospielchen, was sie gespielt haben mit der Familie Bibas, Shiri Bibas, die ich auch gut kannte von damals, die mit ihren 2 kleinen Kindern entführt, verschleppt wurde und wo die Hamas lange im Unklaren die die Angehörigen liest darüber, was mit ihr passiert ist, dann immer behauptet, naja, sie sei durch einen israelischen Luftschlag getötet worden. Den ebenfalls entführten Vater der Familie, Jaden Bibas, also den Ehemann von Shiri, vorgeführt hat in einem Geiselvideo und ihm dann quasi die Nachricht überbracht hat, dass ja deine ganze Familie ist tot und er das dann verlesen musste vor laufender Kamera. All dieser Psychoterror gegen die Angehörigen ist, aber der genauso sich natürlich gegen alle Israelis richtet, weil natürlich auch damit bezweckt werden soll, dass zum einen die Moral der Gesellschaft und auch der Streitkräfte untergraben werden soll, aber zum anderen natürlich auch immer gezeigt werden, ja, du könntest ja genauso in Geiselhaft sitzen. Ne? Das letztendlich ziehen sie ja damit auf alle Juden ab.
Es zeugt auch von einem unglaublichen Selbstbewusstsein der Hamas nach wie vor. Ich meine, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass nachdem es halt diese ganzen Hungersnot und dieses Bild von diesem Kind mit dieser Zerebralparese, heißt es glaube ich, ne, diese Krankheit halt, was halt nichts mit irgendeiner Hungersnot in Gaza zu tun hat oder einem Genozid, dieses Genozidgefasel, dazu sage ich ja auch nochmal was, aber und kurz danach, nachdem ja dieses Bild war ja sogar, ich glaube, es war sogar im Time Magazine. Also das war in sämtlichen Qualitätsmedien, in Anführungszeichen, war das halt drin. Und danach gab es dann mal so ein paar Distanzierungen und so, oh nee, das Bild hat ja doch gar nichts mit der Hungerskatastrophe zu tun. Da hat das aber schon wieder niemand interessiert. Und auf dem Höhepunkt der Sympathie mal wieder für die Palästinenser veröffentlicht die Hamas dieses Video von dieser total bis auf die Knochen abgemagerten israelischen Geisel, wie er halt sein eigenes Grab in irgendeinem Hamas-Tunnel in völliger Dunkelheit schaufeln muss. Das ist an Widerwärtigkeit, an Menschenverachtung nicht zu überbieten. Und dieses Bild erinnert tatsächlich an KZ-Opfer. Das erinnert halt an Auschwitz-Häftlinge, die von der Roten Armee befreit wurden. So die letzten Überlebenden von Auschwitz, die dann von der SS noch in den Wachmannschaften noch zurückgelassen wurden, weil sie sich dann, weil ihnen der Boden zu heiß wurde, kurz vorm Einmarsch der Roten Armee, kurz vor der Befreiung. Daran erinnern halt hat dieses Video oder dieses Bild von dieser ausgemergelten israelischen Geisel hat mich daran erinnert. Und das muss man ja auch sagen, dass die Hamas da, also neben dem Psychoterror, aber das ist ja immer noch ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Weil sie, ich denke schon, diese Leute sind ja nicht blöd, die wissen ja, was sie für Fürsprecher haben im Westen. Und dieser ganze linke Pöbel, das ist, geht ja weit über die Linke hinaus, muss man ja leider auch sagen. Diese Fürsprecher und diese ganzen Friedensapostel, dass sie sich darauf verlassen können, Hamas hasst die trotzdem. Die hätten auch nichts zu lachen unter der Herrschaft der Hamas. Aber solange sie jetzt nützliche Idioten in ihrem Sinne agieren, nehmen sie sich das raus. Und man muss ja auch immer sagen, sie kalkulieren das ja ein, dass sie trotzdem nicht die Sympathie daran verlieren. Dass sie trotzdem nicht die Sympathie verlieren bei diesen Leuten. Auch wenn sie solche Videos veröffentlichen, wo man denkt, warum macht ihr das gerade? Propagandistisch ergibt das doch keinen Sinn, aber sie machen es trotzdem. Und das ist halt das Grausame an dieser Hamas-Strategie auch, dass sie es einfach machen können. Sie können sich es einfach rausnehmen und trotzdem ist die Welt weiter an ihrer Seite oder die halbe Welt.
Ja, das Schlimme ist, dass es vielleicht sogar nicht nur trotzdem, sondern vielleicht sogar deshalb, wenn man halt viele dieser Leute sieht, die mittlerweile in Deutschland da auch auf die Straße gehen.
Ja, ich rede jetzt nicht von den ganz verwirrtesten blauhaarigen Pöbel, von den blauhaarigen Pöbel aus Neukölln, von den irgendwelchen Expat-Irren oder so weiter. Ich rede schon von Leuten, die auch in der Gesellschaft eine gewisse Rolle spielen. Also ich rede jetzt nicht, wie gesagt, nicht vom dritten Weg aus dem Vogtland und ich rede jetzt auch nicht von den allerdurchgeknalltesten queeren Intifada-Schreiern aus Neukölln, die jetzt nicht so eine große Rolle spielen in puncto, ja, aber...
Aber leider sind das auch gar nicht so wenige mehr. Ne? Wenn man die Demos gesehen hat, zum Beispiel in Berlin, wie gesagt, das sind schon ein paar Zehntausende. Und die solidarisieren sich eben ganz offen mit der Hamas. Ne? Das sind Leute, die schreien dann vom 7. Oktober als Widerstand, die feiern Yahya Sinwar. All diese Gräueltaten, die, auch wenn sie sozusagen nicht offen glorifiziert werden, dann werden die ja mindestens schmunzelnd hingenommen. Also da, wo es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, so mit den Vergewaltigungen, das wird dann komplett geleugnet. Das will man ja vielleicht dann, ja, will man vielleicht doch nicht komplett glorifizieren.
Oder man projiziert es auf die israelische Armee, das habe ich auch schon gehört und gelesen.
Genau, aber im Wesentlichen ist es, glaube ich, so, dass was du gerade angesprochen hast, dieses Geiselvideo oder diese Geiselvideos mit Leuten, die da abgemagert, skelettartig abgemagert, ihr eigenes Grab schaufeln müssen, das stößt eben auf Zuspruch in der, mindestens in der globalen, aber auf jeden Fall in der deutschen Linken. Ne? Das sind die Leute, die hier in Berlin auf die Straße gehen, das sind Leute, die heißen das ausdrücklich gut. Also da gibt es niemanden, wer sich da in diesen Demonstrationen, wie gesagt, Zehntausende, wer sich da auch nur hinstellt und sozusagen ein Ende des Genozids fordern würde und eine Freilassung der Geiseln, der wird ja schon zur Unperson erklärt.
Ja.
das ist ja schon die Freilassung der Geiseln ist etwas, was für diese Leute ja natürlich als eine Niederlage ihrer präferierten Terrorgruppe wäre und was sozusagen für die unvorstellbar ist. Und dann gibt das eben genügend Aufschluss darüber, was diese Leute antreibt. Und insofern ist diese weltweite Isolation Israels, also dass sie nach dem 7. Oktober natürlich bei vielen westlichen Staaten oder zumindest deren Regierungen erstmal Solidaritätsadressen bekommen haben. Das hat sich, wie ich gesagt habe, ja schon deutlich gewandelt, aber das ist ja mittlerweile nochmal viel verrückter geworden, wenn man sich eben die Statements ansieht, die dann halt aus Staaten wie Spanien kommen, wo der spanische Premier davon faselt, dass er keine Atomwaffen hätte, um gegen Israel vorgehen zu können und dergleichen. Ja. Das sind natürlich erstmal nur Worte und so weiter, aber es zeigt eben, wie weit der Antisemitismus dort gediehen ist und wie weit man im Zweifelsfall auch bereit ist zu gehen. Und man muss sich, glaube ich, auch immer ein bisschen bewusst machen, dass ja wirklich die Mörder leben unter uns oder beziehungsweise prospektiven Mörder. Ne? Das sind Leute, die all diese Gräueltaten, die es am 7. Oktober gab und für die Hamas und andere stehen, die das glorifizieren, die das gutheißen und die das eben gerne wiederholen würden, die einstweilen noch durch die deutsche Staatsgewalt daran gehindert werden und dann jedes Mal gleich Genozid schreien, wenn sie mal einen Polizist hier böse anguckt. Aber wenn es das nicht gäbe, man weiß, was wozu diese Leute fähig sind und was denen vorschwebt für eine apokalyptische Welt, also in denen sie morden, in denen sie schlachten, in denen sie vergewaltigen können. Das ist ja das, was diese Leute letztendlich antreibt, die hier zu Zehntausenden auf die Straße gehen.
Ja, es hat tatsächlich Anklänge an das Deutschland von vor 80, 90 Jahren. Also das hat tatsächlich Anklänge daran. Und zwar nicht mehr so, es ist natürlich nicht dasselbe. Die Geschichte wird sich ja auch nicht eins zu eins wiederholen. Aber das, was wir jetzt erleben, ich glaube, das ist in Anführungszeichen gute Lektüre, um zu verstehen, wie das halt auch in den 30er Jahren funktioniert hat und wie sich das ausgebreitet hat und wie das auch eskalieren konnte. Ich meine, da muss man nur einmal Goldhagen lesen oder auch Browning, dessen Buch Ganz normale Männer ich bis auf das Fazit wirklich gut finde und das auch empfehle, um zu verstehen, wie eigentlich in Anführungszeichen ganz normale Männer, das waren keine hochideologisierten Waffen-SS-Krieger, also die gab es natürlich auch, die haben das natürlich vorangetrieben natürlich, aber in deren Windschatten waren das zum Teil eben irgendwelche 50-jährigen Angehörigen von Polizeibataillonen, die halt im Osten gewütet haben und dort halt Massenmorde an dort lebenden Juden halt begangen haben. Und das Einzige, was ihnen halt dabei nicht so gut gefallen hat, war natürlich, dass, wenn man jemanden in den Kopf schießt aus nächster Nähe, dass man Gehirnmasse auf die Uniform kriegt. Das ist natürlich dann nicht so schön. Nee. Ansonsten ist man natürlich mal anständig geblieben, wie Himmler es auch gesagt hat. Und das ist ja auch der Grund, warum man dann, um noch effektiver zu morden, um den eigenen Mördern nicht das zuzumuten, dass ihnen Gehirnmasse auf die schicke Uniform spritzt. Deswegen wurden ja dann effektivere Methoden der Massenvernichtung entwickelt, nämlich in Gaskammern. Und das ist auch das, nochmal, um auf das Thema Genozid zu kommen. Das, was die Hamas am 7. Oktober angefangen hat, ist der Beginn, das erfüllt alle Kriterien eines Genozidbeginns. Was ich auch schon gesagt habe, wahllos Juden zu ermorden aufgrund ihres Judentums. Egal ob Kinder, Alte, Kranke, Frauen, Männer, egal ob linke, rechte, religiöse oder säkulare Juden, egal, es ging darum, alle Juden zu töten. Genau das, was die Nazis auch gemacht haben und fast vollführt haben. Ein Drittel der jüdischen Weltbevölkerung ermordet im Holocaust. Und auch wenn man das mit anderen Genoziden vergleicht, Srebrenica oder auch der Genozid an den Jesiden durch den IS oder auch in Ruanda 1994 oder auch der Autozid in Kambodscha, das ist eine ganz andere Nummer, das sind ganz andere Kriterien, die dort auch erfüllt wurden. Das, was wir in Gaza haben seit 2 Jahren, sind kriegerische Auseinandersetzungen, die an denen alleine die Hamas dran schuld ist. Und es ist einfach auch so, ich meine, das müssen wir uns eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, man muss es immer wieder den Leuten auf den Köpfe rufen. Die Hamas verschanzt sich ganz gezielt in zivilen Orten, in Kindergärten, in Krankenhäusern. Die schießen aus dicht besiedelten Gebieten halt Raketen auf Israel ab, um genau dann diesen Gegenschlag, diese Bilder zu provozieren. Und Israel ist nun wirklich eine Armee, die sehr chirurgisch vorgeht. Und es ist halt, so tragisch das ist, aber es ist halt, bleibt nicht aus, dass in militärischen Auseinandersetzungen Zivilisten sterben. Und es ist halt in anderen kriegerischen Auseinandersetzungen. Niemand würde doch Genozid schreien, wenn die Ukraine auch, wie jetzt vor kurzem auch, dieses war, glaube ich, ein Drohnenangriff der ukrainischen Armee auch auf eine russische Großstadt. So, da würde ja niemand Genozid am russischen Volk schreien, außer vielleicht völlig durchgeknallte BSW-Anhänger oder so weiter. Aber das ist ja noch, also das ist ja einfach, Das sind militärische Auseinandersetzungen. Es ist tragisch um jedes zivile Leben. Aber das hat halt ein bisschen nichts mit Genozid zu tun. Und das muss man wirklich, denke ich, das muss man Leuten erklären, die, das sind erwachsene Menschen, das sind eigentlich kluge, gebildete Leute, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ich rede nicht vom blauhaarigen Pöbel, so, sondern von Professoren, von Journalisten, Meinungsmachern, ja, Musikern. Das sind eigentlich erfolgreiche, honorige Leute. Und wie leichtfertig man mit so einem Begriff Genozid um sich wirft. Es ist eigentlich, wie Florian Marke es auch mal vor ein paar Wochen auch bei mir sagte, es ist so ein popkulturelles Ding geworden. So, hihi, ich tanze mal gegen den Genozid in Gaza. Hihi, mit Grinsebacke und Froschhut auf gegen den Genozid in Gaza und bringe drei Tüten Mehl vorbei. Das ist das. Das bringt das eigentlich auf den Punkt. Die glauben sich eigentlich insgeheim den ganzen Scheiß selber nicht. Also sie glauben schon dran, aber vielleicht ganz tief im Inneren irgendwo wissen Sie eigentlich, das ist absoluter Bullshit, was ich hier rede. Sonst würde ich mich nicht so benehmen. In Ruanda 1994 hat keiner gelacht, außer die Mörder. Ja. Aber die haben ja einen Genozid begangen und die wollten auch einen Genozid begehen. Da gibt es gar keine Zweifel dran.
Dass die Leute natürlich nicht, oder dass viele auch gerade im Westen dann auch keine Vorstellung mehr davon haben, was Krieg eigentlich ist. Ja. Und dass im Krieg eben Menschen sterben und dass das grauenvoll ist. Und dass im Krieg natürlich auch nie dass sozusagen in dem Sinne sauber abläuft, dass dort keine Verbrechen geschehen, egal welcher Seite. Also Kriegsverbrechen gibt es natürlich auf israelischer Seite auch, weil das bedeutet natürlich erstmal nur ein Verstoß gegen die bestimmten Spielregeln. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Also dass, wenn man nach bestimmten Kriterien auf einen Krankenhaus feuern lässt, weil sich dort jemand verschanzt, der halt zuvor auf einen geschossen hat, dann ist es nicht unbedingt ein Verstoß, das ist nicht unbedingt ein Kriegsverbrechen. Dann muss eben auch eine Abwägung getroffen werden. Auch das Verschanzen wiederum der Hamas-Kämpfer hinter der eigenen Zivilbevölkerung gilt als Kriegsverbrechen. Ne? Also auch dieser Begriff des Kriegsverbrechens, mit dem da immer so, weil der, ich glaube, auch so einen ganz besonders schlimmen Klang hat, als wäre ein Kriegsverbrechen eben was ganz besonders Schlimmes, als wäre das schlimmer als die Verbrechen, die Hamas begangen hat am 7. Oktober. Das ist natürlich eben nicht der Fall, sondern wie gesagt, Kriegsverbrechen ist zumindest erstmal legaljuristisch oder erstmal laienjuristisch runtergebrochen, einfach nur ein Verstoß gegen bestimmte Spielregeln des Krieges, die auch die Armee selber erstmal sanktioniert und so wie es ja auch in der israelischen Armee selber auch ist, dass dann eine Justiz dafür zuständig ist, diese Verbrechen zu ahnden. Das ist ja noch lange, das hat noch nichts mit einem Genozid zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, dass da ein Versuch einer Ausrottung oder sonst was unternommen wird. Natürlich gibt es halt auch, man muss mal bedenken, da sind viele junge Soldaten, die dann enormen Stress ausgesetzt sind. Und dann filmen die sich mal, wie sie irgendwelche dummen Sachen machen, wie es junge Menschen nun mal machen, wenn sie da zum Beispiel in ein Wohnhaus gehen und da finden sie halt noch irgendwelche Palästinenser, verlassenes Wohnhaus, finden halt irgendwelche Frauenklamotten, ziehen die an und machen halt ein dummes Selfie damit, so wie es junge Leute halt machen und wie es halt Soldaten halt auch im Krieg mal machen. Das geschieht überall auf der Welt, das ist nicht besonders schön, aber das ist jetzt auch nichts, was man wie es dann auf der Unterstützerseite der Palästinenser gemacht wird, die regelmäßig solche Aufnahmen, die israelische Soldaten selber von sich anfertigen, dann als Beweis für einen besonders grauenvollen Krieg oder gar für einen Genozid genommen wird. Das sind halt die üblichen Dummheiten, die halt Soldaten überall auf der Welt machen. Aber eben, wenn die israelische Armee dort operiert, dann schaut die ganze Welt genau hin. Dann gibt's, da wird jedes Video, wenn es nicht ohnehin gefälscht ist, aufs kleinste Detail untersucht, was man eben doch den israelischen Streitkräften noch irgendwie was Böses unterstellen könnte. Da wird mit einer Akribie halt tatsächlich noch versucht, wirklich immer wieder den israelischen Soldaten noch wirklich die schlimmsten, sinistren Motive anzudichten. Und kein einziges Mal sieht man von diesen ganzen Rechercheuren der angeblichen Kriegsverbrechen und diesen ganzen sogenannten Genozid diesen Genozidschreiern, sieht man irgendwo auch nur mal ansatzweise diese Detailverliebtheit und Akribie, wenn es darum geht, die Verbrechen der Hamas oder der Palästinenser im weiteren Sinne auch nur zu erwähnen. Also das findet gar nicht statt. Und ich habe es ja, wie gesagt, schon erwähnt, dass aber auch nur die Freilassung der Geiseln zu erwähnen, ist ja in diesem Milieu schon etwas, was halt schon als mindestens ausschlusswürdig gilt, dann aus dem Milieu der Guten und Gerechten.
Ja. Ach Gott, es ist deprimierend, ja. Ich wollte eigentlich nochmal zurück zum 7. Oktober kommen, nämlich auf Also ich muss dazu auch sagen, ich habe mir auch kein einziges dieser Videos angeguckt. Also ich meine, das ist ja auch noch der Unterschied, ist ja auch noch das, was die Hamas gemacht hat am 7. Oktober. Die Nazis haben halt den Genozid an den Juden halt versucht, möglichst geheim zu halten. Es wussten natürlich trotzdem viele Leute oder man hatte auch eine gewisse Ahnung von den Vorgängen im Osten. Man hat ja auch das ganze, die ganze Vorgeschichte hat man natürlich auch live miterlebt, wie Juden enteignet wurden. Reichspogromnacht haben sich auch viele, in Anführungszeichen, normale Deutsche, also Zivilisten, haben sich auch daran beteiligt, an der Plünderung oder an dem Brandschatzen von Synagogen, an den Plünderungen von jüdischen Wohnungen und es war ja auch gang und gäbe, dass man Juden auf offener Straße angespuckt hat oder nicht mehr in deren Geschäfte gegangen ist. Man hat es auch mitbekommen, wie Juden halt abtransportiert wurden. Das wollte man alles nicht so genau wissen, aber man hatte intuitiv schon auch eine Ahnung, dass man diese Leute nicht wiedersehen wird. So, und fand das ja eigentlich auch ganz in Ordnung, ja, ne? Oder hat zumindest dazu geschwiegen und trotzdem hat ja die SS und ja trotzdem größtmögliche Mühe gegeben, das doch geheim zu halten. Und das ist halt auch nochmal der Unterschied bei dem, was die Hamas gemacht hat. Die haben ihre Gräueltaten gefilmt am 7. Oktober. Livestreams gemacht auf Telegram oder auf Twitch wahrscheinlich auch. Und haben das auch ins Internet gestellt, haben da Hochglanz 4K-Videos draus gemacht, die sich jeder in Europa oder in der zivilisierten Welt angucken konnte, wenn er Lust drauf hatte, da kann man ganz leicht ran. Die Israelis haben danach aus diesen Videos ja auch Zusammenschnitte erstellt, haben das westlichen Journalisten vorgeführt. Ich weiß nicht, ob du dabei warst.
Ich habe die auch gesehen.
Du hast sie gesehen? Konnte mir kein einziges dieser Videos angucken. Ich habe jetzt, eines der wenigen Videos, das ich mir angeguckt habe, war die letzten Momente auf dem Nova-Festival, als der Alarm ausgelöst wurde, wo man noch sieht, dass jemand auflegt, Psytrance oder Goa war das ja so, und man sieht halt, das ist gefilmt auf dem DJ-Pult und der macht die Musik aus, das ist nur das DJ-Pult gefilmt, man sieht den DJ, dem wird irgendwas gesagt, er macht die Musik aus und dann hört man die Masse, so, die sich beschwert und sagt, ey, und dann gibt's halt Ansagen, auch ohne Mikrofon, ohne Megafon und so weiter, wie die Leute halt auf Hebräisch halt wahrscheinlich Alarm rufen und dann geht's auch los und dann bricht dieses Video ab. Mehr kann ich mir auch nicht, also mehr wollte ich mir nie angucken. Ich muss das nicht sehen, um zu wissen, zu was Menschen fähig sind. Aber all diese Beweise, all diese Videos hat die Hamas ja selber verbreitet halt auch. Und das ist halt auch das auch nochmal dieses, was so gut ins dieses zynische Kalkül der Hamas halt auch passt, wozu auch dieses Video gehört mit der israelischen Geisel, dieses Grab selber, das ich schaufeln musste. Ja. Und genau, das nochmal zum 7. Oktober vorweg, aber ich würde nochmal eigentlich, so viel zu den Aktionsformen der Hamas, auch übrigens das Nova-Festival war ja Zufall, also das war ja, glaube ich, gar nicht mit eingeplant in deren Aktionsplan, in Anführungszeichen, ne, es war ja Zufall, dass sie erfahren haben, dass dann Grenznähe auch irgendwie so ein Festival ist, was ja auch, das muss man auch mal wieder dazu sagen, im doppelten Sinne Feindbild der Hamas, es ist nicht nur, dass dort Juden und Israelis sind, sondern es ist ja auch, das steht ja für all das, was Islamisten nicht wollen, nämlich Freiheit, Tanzen, leicht bekleidet rumlaufen, Spaß haben, einen Hedonismus, auch Drogen nehmen vielleicht, Alkohol trinken, all das, was Islamisten wollen, die Welt in eine Hölle auf Erden verwandeln und genau das Gegenteil verkörpert halt das Nova-Festival. Und ich glaube, deswegen haben sie, nachdem sie es erfahren haben, dass dieses Festival dort ist, haben sie es auch nochmal mitgenommen. So, ne? Ich glaube, so war es auch.
Zumindest war es, glaube ich, nicht in der langfristigen Planung einbezogen. Ja, sie ist, glaube ich, relativ kurz vorher erst erfahren, dass dieses Festival dort stattfindet.
Genau, und darauf wollte ich auch hinaus. Was ist eigentlich der Grund gewesen für den 7. Oktober? Und sowas bedarf ja auch einer gewissen längerfristigen Vorbereitung, um sowas überhaupt durchzuziehen. Also auch, es gab ja die koordinierten Raketen, es gab ja noch einen deutlich massiveren Raketenbeschuss, als wir das aus den letzten Jahren immer so kannten. Das sind ja alles Dinge, die auch einer längerfristigen Planung und auch einem Training bedarf. Ja? Also ich finde das auch immer noch unglaublich, dass man das so nicht mitbekommen hat, einfach.
Also nicht mitbekommen ist nicht so ganz. Man hat es schon mitbekommen, man hat es eben nur nicht ernst genommen. Diese Trainings, die wurden teilweise unter offenem Himmel ausgeführt. Die haben da in einem Fall sogar einen Kibbutzim nachgebaut im Gazastreifen und haben dann halt da geübt, wie sie sozusagen diesen Kibbutz angreifen und das sogar gefilmt. Also da wurde auch drüber berichtet in israelischen Medien. Man hat es eben nur nicht wahrgenommen als ein Training, was für einen realen Angriff, der bald stattfinden wird, durchgeführt wurde, sondern man hat es eher als eine Propagandaaktion gesehen, mit der sozusagen die Hamas an den eigenen Leuten im Gazastreifen eben vorspielt, wie sie Juden umbringen, weil das eben das ist, was man halt so, wenn man im Gazastreifen ist, was man anscheinend sich gerne anschaut. Und man hat das eben auf israelischer Seite komplett unterschätzt. Man hat, also die waren, wie gesagt, ja komplett in Unterzahl, die Sicherheitskräfte, es waren viel zu wenig an den verschiedensten Orten. Es gab immer wieder Berichte von israelischen Aufklärungseinheiten, die dort stationiert waren, teils sehr junge Soldatinnen in einem Fall, die dann auch Berichte geschrieben haben über Monate und gesagt haben, dass sie die Aktivitäten, die sie da beobachten am Grenzzaun, dass das schon auf etwas hindeutet, auf eine ernsthafte Aktion. Aber diese Berichte wurden dann, wie es eben in Bürokratien und das nichts anderes sind, Nachrichtendienste und Armeen dann eben doch zu einem großen Teil, die versickern dann eben irgendwann trotzdem. Die gehen dann, die werden hochgereicht an Vorgesetzte. Dann wird eingeschätzt, ist es wirklich so, ist es tatsächlich, gibt es noch Kontraindikatoren, gibt es noch irgendwelche Sachen, die wir machen müssen, ist das tatsächlich, gibt es noch andere Dinge, die darauf hindeuten, dass tatsächlich sowas, dass sowas geplant ist, oder eigentlich sind wir uns doch sicher, wir haben noch die abgehörten Funksprüche, in denen die sagen, ja, an dem Tag machen wir nichts sozusagen. Mhm. Da gab es natürlich auch dann, also es gab sozusagen so ein Wechselspiel der Hamas. Einerseits haben sie, wie gesagt, dieses Training offen vollzogen, was dann eben auch als Propaganda verwendet wurde. Andererseits haben sie es auch durchaus, weil sie wussten natürlich, dass die israelische Aufklärung auf so ziemlich allen ihren Geräten ist, sich dann eben auch sehr konspirativ verhalten mit den Nachrichten an die einzelnen Bataillonskommandeure ihrer Einheiten, keine elektronische Kommunikation, die direkt auf das Datum sozusagen hindeutet, zu verwenden. Und auch viele der Fußsoldaten der Hamas waren anscheinend bis kurz vorher auch nicht eingeweiht darin, in was genau sozusagen da, dem wurde dann nur gesagt, sich bereit zu halten für einen längeren Zeitraum. Das ist zumindest so der Erkenntnisstand, die es da bisher gibt. Letztendlich ist das, glaube ich, nochmal ein, ich glaube, das wird noch eine lange, lange Zeit dauern, bis da Untersuchungen der israelischen, wahrscheinlich Untersuchungskommissionen in Israel aufklären, was alles dann letztendlich dazu beigetragen hat, zu diesem Sicherheitsversagen. Mhm. Was da, ich glaube, dass es eben ein Großteil eben auch der Tatsache geschuldet ist, dass man dachte, man hat das eben so halbwegs befriedet, man kann mit ein paar Raketen leben, die abfeuern. Aber die eigentliche große Gefahr kommt aus dem Iran, kommt von Hezbollah. Und das ist ja auch, wenn man sich mal in die Perspektive israelischer Entscheidungsträger hineinversetzt, ist das ja auch nicht ganz falsch. Ne? Also es ist auch sehr einfach sozusagen dieser Sichtweise zu erliegen. Also man hat natürlich diese waffenstarrende Hezbollah, ne, die mit, die wirklich 10-mal stärker ist als die Hamas. Natürlich sieht man das als Hauptbedrohung. Natürlich sieht man die iranische Atombombe als Hauptbedrohung. Ne?
Und das gerade die Hezbollah sich so als Papiertiger erwiesen hat, das war ja die eigentliche Überraschung letztes Jahr.
Das Papiertiger waren sie auch nicht, ne? Die haben ja ab dem 8. Oktober haben die auch angefangen, Raketen zu schießen. Und die haben auch Dutzende Israelis umgebracht für mehr als ein Jahr, bevor es dann endlich sozusagen wirklich wirkungsvolle israelische Gegenaktionen gab. Die Hezbollah hat halt, es ist halt ein anderes, ist eine andere Umgebung, in der die sozusagen operiert, was für die israelischen Nachrichtendienste einfacher, das auch zu infiltrieren als im Gazastreifen. Aber die gibt es eben immer noch, die Hezbollah, die ist natürlich deutlich geschwächter, die ist immer noch durchaus schlagkräftig. Es hat Gründe, warum diese angebliche Entwaffnung der Hezbollah, die durch die libanesischen Sicherheitskräfte erfolgen soll, da gibt es ja auch schon wieder den x-ten Entwaffnungsplan, warum das nicht vorangeht. Aber wie gesagt, aus israelischer Perspektive ist das schon, also wenn man sich da reinversetzt, ist das schon nachzuvollziehen, warum die israelischen Ressourcen eben nicht auf den Gazastreifen verwendet wurden, in Sicherheit für den Gazastreifen. Man dachte eben mit den Milliarden aus Katar, da sind die halt halbwegs zufrieden, vielleicht feuern sie ab und an mal, um ihre antisemitische Bevölkerung bei Laune zu halten, indem sie sagen können, na, wir sind der Widerstand, wir haben wieder mal 3 Raketen auf die Juden gefeuert und so weiter. Aber mehr machen die schon nicht. Und vielleicht versuchen sie mal was Ernsthaftes, dass sie mal jemanden über einen Tunnel versuchen zu entführen. Aber dass die wirklich mit Tausenden über den Zaun kommen, damit hat man halt, oder man wollte es zumindest nicht sehen, diese Möglichkeit. Und wie gesagt, ich glaube, das ist immer sehr, sehr leicht, darüber zu urteilen im Nachhinein, dass man alles besser wusste und es wurde ja angekündigt und so weiter. Aber eben mit der Lage, so wie sie sich vor dem 7. Oktober dargestellt hat, ist es eben aus der Sicht israelischer Entscheidungsträger, also ich kann es durchaus nachvollziehen, dass man das im Nachhinein vernachlässigt hat oder dass man seine Kapazitäten und Ressourcen auf was anderes aufgewendet hat. Eben wenn man halt diese waffenstarrende Hezbollah an der Nordgrenze hat, wenn man halt eben diese Milizen auf dem Golan hat, wenn man halt das iranische Regime hat, was an der Atombombe bastelt, das sind alles Sachen, die natürlich deutlich drängender sind als diese im Vergleich natürlich deutlich schwächere Hamas und diese anderen Terrorgruppen, die da halt im Gazastreifen herrschen.
Ja. Zum Grund nochmal des 7. Oktober, also es war eigentlich immer so dieses, die Abraham Accords als Revolution im Nahen Osten, der Iran verliert an Einfluss, die Israelis und die Saudis nähern sich an und die Palästinenser sind zunehmend isoliert, beziehungsweise es ist halt, ihre Agenda ist schon lange nicht mehr die Agenda Nummer 1 in der arabischen Welt, wie das noch paar Jahre oder Jahrzehnte vorher war. Also zum Beispiel, das ist ja auch, eine reguläre Kriegsführung gegen Israel gab es ja seit 1973 nicht mehr. Übrigens, glaube ich, war übrigens auch kein Zufall, dass der 7. Oktober exakt am 50. Jahrestag des Yom Kippur-Krieges 1973 stattfand. Und am Geburtstag von Wladimir Putin. Ich glaube, das war auch kein Zufall. Aber der Grund für den 7. Oktober war doch eigentlich, es war natürlich eine orchestrierte Aktion Hamas und Iran und Hisbollah und natürlich die anderen Milizen, die unter der Kontrolle des Iran stehen, waren natürlich sicherlich auch mit involviert oder wussten zumindest davon. Das ist ja kein, also das ist doch eigentlich, war das wahrscheinlich der Grund, so wie das, also Israel wieder zu einer militärischen Reaktion zu zwingen, um damit halt diese Annäherung zwischen Israel und anderen muslimischen Ländern und vor allem Saudi-Arabien zu stören oder sogar zu beeinträchtigen und das rückgängig zu machen, oder?
Es wird häufig vermutet, aber vermutet eben nur, bedeutet nicht, dass man genau weiß, weil das könnten nur die Leute der Hamas-Führungsspitze, die aber fast alle ausgeschaltet sind, beantworten, was sie letztendlich angetrieben hat. Ob das sozusagen in diesem größeren Kontext der Abraham Accords oder einer Annäherung oder einer tatsächlichen Festschreibung der Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien bekundet ist, das weiß ich nicht. Das kann niemand mit Sicherheit sagen. Das wird vermutet, dass das sozusagen einer der Faktoren ist, eben um die Agenda der Palästinenser eben wieder hervorzuheben, um sozusagen auch, wie Sinwar das wahrscheinlich auch gehofft hat, dass dann die sogenannte Achse des Widerstands, dass die halt sich sozusagen mit voller Macht ihm anschließen, was aber eben nicht geschehen ist, was auch auf eine, aber wie gesagt, das ist auch nur Spekulation, was auch auf eine, darauf schließen lässt, dass die Koordination vielleicht doch nicht ganz so eng war zwischen der Hamas-Führung, zwischen den Plänen der Hamas-Führung und den restlichen Akteuren der Achse des Widerstands. Also, dass die gar nichts wussten, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber dass sie den genauen Zeitplan wussten, das wird vermutlich etwas gewesen sein, wo es Sinn war, möglicherweise vorgeprescht ist, wo er sozusagen einfach dann die Agenda setzen wollte und sozusagen seine Verbündeten beziehungsweise Förderer zwingen wollte, auf seiner Seite mit einzugreifen. Weil es ist ja schon auffällig, dass die Hisbollah zwar in den Krieg eingegriffen hat, aber eben auch erstmal 24 Stunden gebraucht hat, um zu mobilisieren. Also sie haben erst am 8. Oktober angefangen, dann Raketen zu schießen, und da waren dann auch die israelischen Sicherheitskräfte natürlich in voller Alarmstellung. Also die im Norden sozusagen ja ohnehin da, wie gesagt, ein bisschen stärker mobilisiert haben, aber auch da, also ich habe auch mit jemandem gesprochen, der mit der Waffe im Anschlag lag im Norden am 7. Oktober und meinte, wenn die an dem Tag gekommen wären, die Hisbollah, wenn die über die Grenze marschiert wären, dann wäre es ja auch übel ausgegangen. Am 8. Oktober war es dann wieder alles okay von der Sicherung her, weil war die israelische Armee dann soweit mobilisiert. Aber das deutet meines Erachtens schon darauf hin, dass man auch an der Hisbollah vielleicht entweder nicht für den 7. Oktober mobilisiert hatte, oder ja, dass man halt eben dann nicht mobilisiert hatte oder halt erstmal aus Teheran noch den Befehl abwarten wollte, was zu geschehen
ist. Naja, also das habe ich auch gehört, dass die Hamas da ein bisschen zu eigenmächtig gehandelt hat, ein bisschen zu schnell vorangeprescht ist.
Dass sie es sozusagen irgendwann losschlagen wollten, das wird man auch gewusst haben in Beirut und in Teheran. Aber ja, vielleicht ist die Hamas da vorgeprescht, man weiß es nicht, aber die Hisbollah hat, wie gesagt, ja am 8. Oktober dann angefangen mit diesem Beschuss und hat das halt aber auch sehr, sehr bewusst. Ich meine, die sind auch ein sehr hohes Risiko eingegangen und haben es aber schon versucht, so bewusst zu managen und sozusagen den israelischen Staat in dieser schwierigen Situation, in der er sich befindet, nicht so weit zu provozieren. Also es klingt erstmal verrückt, aber die haben es tatsächlich ja erst am Anfang nicht Haifa zum Beispiel beschossen, wo sie wussten, wenn Haifa beschossen wird, das ist sozusagen eine rote Linie, da müssen die Israelis dann halt sofort reagieren. Wenn wir aber nur die kleinen Grenzorte beschießen, so in einem 10-Kilometer-Radius, so Haria und alles, was auch die ganzen ganz kleinen grenznahen Kibbuzim und Ortschaften in Nordisrael, dann sind die israelischen Ressourcen erstmal gebunden. Die sind ja im Gazastreifen gebunden, dann werden die auch nicht so komplett zurückschlagen. Und das haben die ein Jahr lang gemacht, die Hisbollah. Und haben da, wie gesagt, ja auch viele Menschen in Israel getötet. Ne? Also es ist, sie haben Dutzende Menschen im Norden getötet und haben ein Jahr lang ja de facto dafür gesorgt, dass das israelische Staatsgebiet geschrumpft ist. Oder eigentlich ja auch immer noch ist. Also es sind viele, die auch immer noch nicht zurückgekehrt sind in den Norden, weil die Hisbollah eben immer noch nicht entwaffnet ist. Deswegen darf man das, glaube ich, auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen, dieses, dass die Hisbollah besiegt sei und so weiter. Ne? Und das ist halt, die haben natürlich auch schwere Niederlagen erlitten, haben auch einen Großteil ihrer Führung verloren, viele ihrer Kämpfer verloren. Aber diese prekäre Lage, in der sich Israel befunden hat nach dem 7. Oktober, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, man muss sich immer noch mal bewusst machen, wie klein dieses Land eigentlich ist, wie schnell man dort von einem Ort an den anderen kommt und was das eben ausmacht, wenn auf einmal im Süden, nämlich um den Gazastreifen herum, eine Zone geschaffen ist, wo keine Menschen mehr leben, weil diese Kibbuzim, da sind eben die meisten sind völlig zerstört und ich weiß auch nicht, ob da wieder Leute zurückkehren werden in vielen Orten. Es gibt da zwar in einzelnen Kibbuzim gibt es Pläne, da wieder was aufzubauen und so weiter, aber ich weiß von ganz vielen, die nicht mehr dahin zurückkehren wollen, die entweder den Kibbuz woanders in Israel wieder auf, also sozusagen namensgleichen Kibbuz woanders errichten wollen, mit der gleichen Community, aber auch das ist schwierig. Dazu kommt eben, dass viele dieser Kibbuzim, also man muss sich das ja vorstellen, das sind wirklich kleine, enge Gemeinschaften. Diese Gemeinschaften zerfallen dann natürlich auch, wenn es nach ein, zwei Jahren leben die Leute nicht mehr zusammen oder zumindest nicht mehr alle zusammen. Dann suchen sich die Leute anderswo ihr Leben, ne? Und das zerfällt eben. Und das bedeutet de facto, dass um den Gazastreifen herum im israelischen Kernland jetzt dass dort niemand mehr, dass da kaum noch Leute leben und das sozusagen im Norden nicht mehr ganz so schlimm ist seit einem Jahr, seitdem die israelische Armee da stark gegen die Hisbollah-Führung vorgegangen ist, aber eben immer auch noch eine Zone ist, wo die Leute nur zögerlich zurückkehren und dieses sehr, sehr winzige Land Israel eben doch nochmal weiter geschrumpft ist. Also das ist diese prekäre Lage, auch zwei Jahre nach dem 7. Oktober, die ist vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch wie am 7. Oktober vor zwei Jahren, aber die ist auch immer noch weit davon entfernt von einem Zustand vor dem 7. Oktober 23. Ja. Umso mehr eben, weil man bedenkt, dass immer noch, um jetzt nochmal sagen, zum Abschluss immer noch Geiseln da in Gaza festgehalten werden.
Genau, und dieser Krieg könnte heute noch vorbei sein, wenn die Hamas die Geiseln freilässt. Also, ja, Björn, ich danke dir für diesen Einblick nochmal, auch in deinen persönlichen Einblick, der du ja am 8. Oktober 2023 schon in Israel warst und auch nicht irgendwo in Israel warst, sondern unter anderem auf dem Gelände des Nova-Festivals und in dem Kibbutz, in dem du selber mal gelebt hast. Ja, wie gesagt, die Lage ist es kann sich auch alles schon, also wie gesagt, die Folge jetzt am 7. Oktober, wir haben es am 2. Oktober aufgezeichnet, es kann sich auch alles schon wieder geändert haben in diesen 5 Tagen. Die Lage ist, das ist sehr flexibel. Wir werden es weiter begleiten und kommentieren. In dem Sinne, ja, liebe Grüße und vielleicht irgendwann mal zu einem nicht so harten Thema. Könntest du irgendwann mal wieder befassen mit den positiven Veränderungen im Nahen Osten und so weiter. Das machen wir beim nächsten Mal. Aber diesmal war es dem Anlass nicht angemessen. Genau, in dem Sinne, ja. Liebe Grüße und bis bald.